diesmal machen wir eine Sonderfolge.
Mein LDL steckt da drin.
Ja, Reideeis ist fix, sonst ändert sich nichts.
Ja, jetzt noch einmal kurz zuhören.
Na gut, einen haben wir noch.
So ist das.
Bleiben Sie dran, es lohnt sich.
Cardio Quartett. Der erste Podcast, der sich jederzeit und überall informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Cardio Quartett. Mein Name ist Stefan von Hehling von der Uni in Göttingen. Gemeinsam mit mir begrüßen Sie wie immer Xenia Stach von der Uni in Mannheim.
Hallo.
Javid Hashemi von der Charité in Berlin.
Hallo, hallo.
Und last not least Jens von Beckerath, niedergelassen in Hamburg.
Moin, moin.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen alle zwei Wochen Publikationen aus der Kardiologie vor. Diesmal machen wir eine Sonderfolge, nachdem ja gerade der Jahreskongress der European Society of Cardiology in London war. Und deswegen bekommen Sie heute die aktuellsten Studien vom Kongress, einschließlich der aktuellsten Leitlinien-Updates und damit eben einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und damit wollen wir gleich in Medias Res gehen. Und Jens war so nett und hat sich die Leitlinien ein bisschen genauer angeschaut.
Ja, das habe ich in der Tat. Ich konnte ja in London selber nicht dabei sein, aber an die Leitlinien kommt man ja dann doch. Ich fange mal an mit den ersten von vieren. In den neuen Hypertonie-Leitlinien 2024 wird ab sofort ganz gezielt nicht mehr nur zwischen Normotonie und Hypertonie unterschieden, um der eher kontinuierlich linearen statt dichotomen kardiovaskulären Risikoattribution besser gerecht zu werden. In diesem Sinne soll ab sofort auch bei Patientinnen mit einem Praxisblutdruck von 120 bis 139 mm Hg systolisch beziehungsweise 70 bis 89 mm Hg diastolisch unter der neuen Blutdruckkategorie erhöhter Blutdruck eine Intervention erwogen werden. Eine weitere handfest praxisrelevante Änderung ist außerdem der neue und wesentlich vereinfachte Zielblutdruck von 120 bis 129 mm Hg systolisch für alle antihypertensiv behandelten Patientinnen und das mit sehr hohem Empfehlungsgrad 1, sogar bis zu einem Alter von 85 Jahren.
Wunderbar. Dann machen wir direkt weiter mit dem kleinen Einblick. Jetzt folgt das Sweetheart-Register. Xenia.
Ja, ich habe direkt aus London, aus meiner Sicht eine schöne, das war eine Late-Breaking-Session. Und da ging es um eine intensive, frühe und vor allem anhaltende Senkung vom Non-HDL-Cholesterin nach Myokardinfarkt und damit assoziierte Prognose. Und da sind die Ergebnisse aus dem Sweetheart-Register. Am 1. September auch dann im European Heart Journal von der Jessica Schubert vorgestellt und dann auch veröffentlicht. Ja, wie wir alle wissen, das Non-HDL-Cholesterin ist ja klar ein Marker für das lipidassoziierte Risiko, ist aber auch einer der wichtigen sekundären Behandlungsziele nach einem Myokardinfarkt. Und in dieser Beobachtungsstudie, die ja sicherlich allen bekannt ist, hat man letzten Endes 46.518 Patienten mit Myokardinfarkt und 7.407 Patienten mit MACE-Ereignissen analysiert. Dabei hat man sich den Effekt der früheren, also des Zeitpunkts und des Ausmaßes der Senkung vom Non-HDL nach einem Myokardinfarkt bezüglich des Risikos von schweren kardiovaskulären Ereignissen, da klassischerweise MACE, bestehend aus Gesamtmortalität, Myokardinfarkt oder Schlaganfall untersucht. Nochmal zur Erinnerung, Ziel Non-HDL unter 85 Milligramm pro Deziliter. Der Nachbeobachtungszeitraum war 12 Jahre, medianer Follow-up 5,4 Jahre, Baseline-Charakteristika 64 Jahre im Durchschnitt, 26% Frauenanteil, BMI von 27, okay, 29% immer noch sozusagen aktiver Raucher, 43% mit behaftet Bluthochdruck, 15% Diabetes und das mittlere LDL-Cholesterin lag bei 132 Milligramm pro Deziliter und das mittlere Non-HDL lag bei 160 Milligramm pro Deziliter. Die Ergebnisse zeigen, dass sozusagen die frühe und vor allem die nachhaltige Reduktion von dem Non-HDL innerhalb der ersten zwei Monate nach Infarkt und Beibehaltung über ein Jahr hinaus die besten klinischen Ergebnisse sozusagen gezeigt haben. Patienten, die diesen Zielwert schnell erreicht haben und vor allem über das eine Jahr sozusagen beibehalten haben, haben das geringste Risiko für die MACE, die ich vorhin gesagt habe, aufgezeigt. Und diese Befunde stellen letzten Endes die aktuell immer noch in den Leitlinien empfohlene gängige stufenweise Vorgehensweise zur Cholesterinsenkung nach einem Herzinfarkt letzten Endes in Frage. Denn wir verzögern oder bringen eine unnötige Verzögerung, bis die Zielwerterreichung sozusagen erreicht ist und verschlechtern auch die Prognose unserer Patienten.
Das heißt, in der Bottomline ist es sozusagen je schneller, je besser?
Eben, das ist eigentlich das, was wir schon wussten. Und das, was jetzt gezeigt worden ist, und das natürlich bei einem keinen geringen Kollektiv. Ne? Wir reden hier, wenn man das zusammenfasst, von fast 55.000 Patienten, wo die Kollegen das wirklich wunderbar auch nochmal rauskristallisiert haben und vor allem auch mit dem Konzept nach 2 Monaten und dann nach einem Jahr. Und man sieht das wirklich eindrucksvoll, dass diejenigen, die so schnell das Non-HDL gesenkt bekommen haben und vor allem das ganze Jahr über das LDL auch in dem Bereich, wo man hin wollte und das unter die 85 Milligramm pro Deziliter beibehalten wurde, natürlich das geringstere Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis aufgezogen haben. Also sprich, alles das, was wir eh schon früher immer predigen, also wir Lipidologen, hat diese Studie letzten Endes tatsächlich nochmal hervorragend gezeigt.
Okay.
Sehen ja auch von mir mal eine Frage, was steht denn zukünftig drin in den Leitlinien? LDL runter, Non-HDL runter oder ApoB runter?
Das wirst du dich überraschen lassen, denn ich habe gehört, dass genau diese Analyse tatsächlich in die Leitlinie Eingang finden wird. Ich denke nach wie vor beides. Also es wird nach wie vor LDL und auch das Non-HDL sein, so wie es jetzt auch ist. Also primäres LDL unter 55, sekundäres Ziel Non-HDL. Wir dürfen, und das ist auch diskutiert worden, nicht vergessen, dass das Non-HDL immer noch auch die triglyceridreichen Partikel beinhaltet. Und das wird sicherlich beides nach wie vor in den Leitlinien beinhaltet sein. Aber das Interessanteste ist natürlich diese frühere Senkung. Und was man in derselben Session auch vorgestellt hat, war auch die Kombination, die schnelle und die sofortige Kombination aus dem Statin und ECT-MIP. Und das ist leider noch nicht publiziert, deswegen konnte ich das jetzt auch noch nicht erwähnen.
Ob die Patienten die LDL-Ziel nicht erreichen und den Non-HDL-Ziel nicht erreichen, ist auch egal, ne?
Aber, na eben nicht.
Na gut, ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt mal weiter in unserem Studien- und Leitlinienfeuerwerk. Und Jens hat noch eine Leitlinie, nämlich zum chronischen Koronarsyndrom vorbereitet. Auch da gab es ein Update.
Ja, Stefan, du hast recht. Auch die Empfehlung zur Diagnostik und Behandlung der stabilen KHK beziehungsweise besser des chronischen Koronarsyndroms scheint fundamental überarbeitet worden zu sein. Bei Verdacht auf KHK wird jetzt ein neuer schrittweiser Zugang empfohlen. Während in Schritt 1 sowohl nicht kardiogene Ursachen als auch ein eher atypisches ACS ausgeschlossen werden, soll in Schritt 2 vorrangig durch einen Kardiologen neben einem Routine-Echo auch eine fundierte Bestimmung der Vortestwahrscheinlichkeit erfolgen. Dabei soll sich auf ein komplett neues, deutlich zurückhaltenderes, wie ich finde, aber eben risikofaktorgewichtetes Wahrscheinlichkeitsmodell gestützt werden. In Schritt 3 dann werden Stärken und Schwächen der unterschiedlichen nicht-invasiven, aber auch invasiven Untersuchungsmethoden abgewogen. Und im letzten Schritt, in Schritt 4, der beinhaltet nachhaltige Lebensstilmodifikationen, Risikofaktorinterventionen und auch spezifische pharmakologische, aber auch invasive Therapien, so wie wir es bisher eigentlich schon kennen.
Wunderbar. Dann würde ich direkt weitermachen mit der Fine Arts HF-Studie. Das war eine Studie zum Finerenon, also ein nicht-steroidaler Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonist mit einer stärkeren Selektivität zum Rezeptor, als es meinetwegen Eplerenon oder Spironolacton haben. Und der wurde in einem doppelblinden, randomisierten, kontrollierten Trial getestet, der event-driven war. 6001 Patienten wurden randomisiert, die NYHA 2 bis 4 waren und alle eine LVEF von mindestens 40% und darüber hatten. Das heißt, wir reden über HEF-MREF und HEF-PEF. Die Patienten waren alle mindestens 40 Jahre alt, hatten ein NT-proBNP von 300 beziehungsweise über 900, wenn sie im Sinusrhythmus oder eben in Vorhofflimmern waren, mussten aber auch Zeichen einer strukturellen Herzerkrankung haben. Das heißt, der linke Vorhof musste vergrößert sein oder es mussten Zeichen der LV-Hypertrophie vorhanden sein und die Patienten mussten Diuretika einnehmen. Die GFR durfte nicht kleiner als 25 sein. Und die Patienten wurden dann nachverfolgt im Median über 32 Monate. Und was sich dann herausstellte, war, dass der primäre Endpunkt, der bestand aus den gesamten Ereignissen von instabiler Herzinsuffizienz, also worsening heart failure, entweder als Krankenhausaufnahmen oder dringliche Behandlungsvisiten oder kardiovaskulärer Tod, der war signifikant reduziert, hochsignifikant reduziert zugunsten von Finerenon. Dabei war das primär durch die Reduktion der Ereignisse von worsening heart failure ausgemacht. Der kardiovaskuläre Tod war per se nicht reduziert. Wenn man sich aber die Kaplan-Meier-Kurven anschaut, hat man den Eindruck, dass die Kurven nach ungefähr 18 Monaten auseinandergehen. Und da gab es auch eine sehr gute Diskussion von Theresa McDonough aus London, die letztlich gesagt hat, HFpEF-Studien müssen wahrscheinlich deutlich größer sein. Diese Studie war wahrscheinlich, obwohl der primäre Endpunkt ja hochpositiv war, wahrscheinlich war sie aber hinsichtlich eines positiven Ergebnisses für kardiovaskulären Tod einfach unterpowered. Das heißt, die Studie hätte noch größer sein müssen, dann hätte man wahrscheinlich auch einen Benefit hinsichtlich des kardiovaskulären Todes sehen können. Vielleicht noch als Hinweis, dass die Einteilung bezüglich der Startdosis erfolgte anhand der GFR, die zum Studieneinschluss gemessen wurde. Die Startdosis war bei einer GFR von 60 und darunter war sie 10 Milligramm, konnte dann erhöht werden auf 20 Milligramm täglich. Bei den Patienten, die mit einer GFR über 60 angefangen haben, da wurde mit 20 Milligramm begonnen und die Dosis konnte auf 40 Milligramm täglich erhöht werden, wenn das die GFR mitgemacht hat und wenn es auch die Serum-Kalium-Werte mitgemacht haben. Was sagt ihr?
Vielen Dank. Ich finde das eine großartige Studie, die wirklich einen Paradigmenwechsel wieder auch in der Therapie der HFpEF bedeutet. Der Einwand, dass die Studie zu klein war, um den kardiovaskulären Tod, sozusagen einen Unterschied dort statistisch robust aufzuweisen, ist, finde ich, ein bisschen hinfällig. Immer dann, wenn wir einen kombinierten Endpunkt haben, ist die Studie für einen der Teile des kombinierten Endpunktes underpowered.
Das ist wahr.
Ja, das ist halt, liegt in der Natur der Sache. Und was ich aber spannend fand, auch so abseits davon, dass die Substanz wirkt, ist, dass nur knapp die Hälfte der Todesfälle im Studienzeitraum, 49%, nur kardiovaskulärer Tod waren. Das heißt, die HFpEF-Patienten sterben offensichtlich zumindest zu gleichen Teilen auch an nicht kardiovaskulären Todesursachen.
An den Komorbiditäten. Genau.
Ja, wir nennen das dann Komorbiditäten, aber sagen wir, für die Patienten waren es ja vielleicht die Hauptmorbidität.
Ja. Mein LDL steckt da drin.
Ja, ob das jetzt die größte Rolle spielt bei den
Ob das LDL zu nicht kardiovaskulären Todesfällen, das müssen wir noch mal erklären.
Nein, alles
also
gut.
Also ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass diese HFpEF-Patienten einen hohen Leidensdruck haben. Ja, und dass der kardiovaskuläre Tod, anders als vielleicht üblich bei kardiovaskulären Erkrankungen, vielleicht nicht das zentrale Element ist. Und ich finde, das zeigt diese Studie ganz fantastisch.
Ich glaube, vielleicht mehr als das LDL von Xenia steckt das viele Übergewicht drin, ne? Die Adipositas.
Darauf kommen wir ja gleich noch. Da ist wahrscheinlich noch ein Punkt, den wir noch diskutieren wollen. Vermutlich hat das auch einen Einfluss. Würde ich jetzt gar nicht von der Hand weisen.
Aus didaktischen Gründen, Stefan, ja, darfst du das gleich bei der Ankündigung meines Papers bitte nicht sagen, um welche Substanz es geht.
Das würde mir ja nie im Leben einfallen. Aber jetzt machen wir mal weiter. Jens hat eine weitere Leitlinie vorbereitet. Diesmal nämlich gibt es ein Update zum Thema Vorhofflimmern.
Auch das Management von Vorhofflimmern soll zukünftig anders laufen als bisher. Und zwar soll man perspektivisch zukünftig das Ganze im Rahmen eines sogenannten AF-Care-Schemas auf- oder abwickeln. Und dieses AF-Care-Schema möchte einfach mehr Aufmerksamkeit auf Komorbiditäten und Risikofaktoren fürs Vorhofflimmern richten lassen. Neben den üblichen Zielen wie der Reduktion des Schlaganfall- und Thromboembolierisikos sowie natürlich der Frequenz- und Rhythmuskontrolle soll das Management dann außerdem regelmäßige Re-Evaluationen durchlaufen. Eine weitere Neuerung im Bereich des Vorhofflimmerns ist, dass das Geschlecht bei der Nutzen-Risiko-Abwägung einer oralen Antikoagulation zukünftig keine Rolle mehr spielt. Man kann also sagen, willkommen im Zeitalter des Schatz-Wahr-Scores.
Ja, Reide heißt jetzt Zwix, sonst ändert sich nichts. Ja? Stefan, darf ich?
Du bist jetzt dran, genau, wunderbar. Und du hast eine gepoolte Analyse rausgesucht von einer Substanz, die du jetzt selber sagen darfst.
Genau. Ich möchte eine Meta-Analyse vorstellen, die von Michael Kosiborod, dem Erstautor des Papers, präsentiert wurde. Gemeinsam mit den Daten, die eben Stefan vorgestellt hat, aus der Fine Arts Studie zu Finrenon, ergibt sich hier eine dritte Sorte der Therapie der Herzinsuffizienz mit DF größer als 40%. Also, dass bei diesen Patienten SGLT2-Inhibitoren wirken und hilfreich sind, empfohlen sind, das wussten wir. Wir haben jetzt von Stefan gelernt, dass nicht-steroidale Aldosteron-Antagonisten ihre Evidenz gezeigt haben zu helfen. Das wissen wir jetzt. Was ist nun die dritte Säule? Bei adipösen Patienten mit Herzinsuffizienz ist auch Semaglutid angeraten. Kosiborod und Kollegen haben in einer in zeitgleichen Lancet publizierten Studie Daten der großen Semaglutid-Studien zusammengeführt, Select, Flow, Step-HFpEF und Step-HFpEF-DM zusammengetragen und haben halt diese analysiert. Bei allen Studien war gemein, dass einmal die Woche 2,4 Milligramm Semaglutid subkutan oder halt Placebo gegeben wurde und untersucht wurden hier die Herzinsuffizienz-Events. Step-HFpEF und Step-HFpEF-DM haben Patienten eingeschlossen, die adipös waren und HFpEF hatten. Das Select-Trial hat Patienten eingeschlossen mit atherosklerotischer Erkrankung und Adipositas bzw. Übergewicht. Und der Flow-Trial hat Patientinnen eingeschlossen, die einen Typ-2-Diabetes und eine chronische Niereninsuffizienz hatten. Und für diese Analyse hier wurden allerdings nur Patienten eingeschlossen, die eine HFpEF hatten, also die alle Patienten aus Step-HFpEF und Step-HFpEF-DM und die HFpEF-Patienten aus Select und aus Flow. Insgesamt waren das 22.200 Patienten ungefähr und knapp 17% von denen hatten eine HFpEF. Wie erwartet zeigte sich hier eine bedeutsame Reduktion des primären Endpunkts und der primäre Endpunkt ist hier ein kombinierter Endpunkt gewesen aus kardiovaskulärem Tod, Time-to-Event-Analyse hier und Worsening Heart Failure. Und Worsening Heart Failure hier sowohl als totale Zahl als auch als Time-to-First-Event-Analyse. Der primäre Endpunkt wurde um 31% reduziert. Ja? Was heißt das? Das heißt, dass wir eine deutliche Verbesserung der Prognose dieser Patientin hervorrufen können, wenn wir diesen Patienten, wenn sie HFpEF haben und adipös sind, wenn wir diesen Patienten Semaglutid geben. Es zeigte sich, diese Reduktion des Endpunktes auch in allen Teilkomponenten dieses primären Endpunktes, bis auf, und das ist der Punkt, den wir eben diskutiert haben, bis auf den kardiovaskulären Tod. Ja, der kardiovaskuläre Tod ließ sich für Semaglutid offensichtlich nicht reduzieren. Ja, unter dem Kaviat, dass der kardiovaskuläre Tod seltener ist bei HFpEF, wie wir das eben schon besprochen haben. Also kann man aus dieser Analyse, wie ich finde, schon ableiten, dass jetzt neben der Vier-Säulen-Therapie, der Standardtherapie bei der HFrEF, nun eine Drei-Säulen-Therapie gibt bei der HFpEF, nämlich dem SGLT2-Inhibitor, wie schon jetzt empfohlen in den Leitlinien, dem nicht-steroidalen Aldosteron-Antagonisten, wie es Stefan in der Studie schon gezeigt hat. Und ich glaube, aus dieser gepoolten Analyse kann man auch das Semaglutid ableiten als dritte Säule der HFpEF-Therapie.
Das heißt, wir kommen jetzt in Richtung der Advanced Precision Health, wo wir tatsächlich eben eine individualisierte Therapie für die Patienten machen können?
Ja, das stimmt, ja. Individualisiert hast du an dieser Stelle HFpEF und adipös, wobei ich sagen, die Anzahl der Patienten, die HFpEF haben und nicht adipös sind, eher in der Minderzahl war. Ne? Also klar.
Das ist wahrscheinlich so, das stimmt. Das heißt.
Aber ich meine, sagen wir mal so, Lebensziel, Gewichtsreduktion, ich meine, dass jetzt Gewichtsabnahme und die HFpEF, sagen wir mal, besser wird, das ist uns, glaube ich, allen hier klar. Also ich saß auch in dieser Session und habe auch die gepoolte Analyse und auch die davor die ganzen Subgruppen und alle im JET publiziert auch mitverfolgt. Ich muss gestehen, es hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen.
Ja, also es ist ja. Viele von diesen Studien entsprechen ja genau dem, was wir uns schon gedacht haben. Nur es gibt jetzt Evidenz dafür. Ne?
Genau, aber bevor wir sozusagen jetzt anfangen, mit Semaglutid zu behandeln, wäre es doch besser, wenn wir Lifestyle, Ernährungsberatung, Sport und so weiter.
Ja.
Ich wollte es nochmal betonen.
Javid, weißt du, inwieweit sich losgelöst von der möglichen Gewichtsreduktion Therapieerfolg von oder durch Semaglutid gezeigt hat? Oder war das korrelierte das mit Gewichtsreduktion?
Also, man sieht diesen Effekt auch bei den Patienten, die einfach einen relativ geringen Effekt in dem Gewicht haben. Der sieht nur, sagen, eine Reduktion der Event Rate. Ob man das allerdings darauf zurück, das wird sagen, wenn neue Substanzen gut etabliert sind, die auch eine Gewichtsreduktion hervorrufen, glaube ich, kann man das besser vergleichen auf der Ebene, woran das liegt. Aber sagen, mit einer Substanz auf dem Markt ist immer, gibt es inhärente, also Analyseprobleme, ne?
Das heißt also, auch jemand mit einem Body-Mass-Index von 25,5 würde profitieren.
Das glaube ich nicht.
Ja, das frage ich mich.
Ja, also sagen wir so, also wenn jemand einen Body-Mass-Index von 25 hat und HFpEF, ja, dann würde ich das Semaglutid auch ansetzen und davon erwarten, dass der Patient eine Risikoreduktion erlebt. Das muss man allerdings sagen, der Patient mit einem Body-Mass-Index von 25 hat vermutlich, wenn die anderen Faktoren jetzt einfach im Idealcase gleich sind, ein niedrigeres absolutes Risiko. Das heißt, die absolute Risikoreduktion ist bei dem Patienten natürlich auch klein.
Und wahrscheinlich eine andere Ursache für die HFpEF.
Da mögen dann die unterschiedlichsten Dinge reinspielen, das ist schon richtig.
Es bleibt spannend.
Na gut, einen haben wir noch. Jens, es gibt noch was Neues aus der PAVK-Leitlinie.
So ist das. Bleiben Sie dran, es lohnt sich.
Ja, jetzt noch einmal kurz zuhören. Zu guter Letzt haben sich nämlich auch die Guidelines zum Management der PAVK und der Aortenerkrankung geändert. Der Leitfaden und seine verschärften Empfehlungen, insbesondere zu den Themen Screening, Diagnostik und deutlich stringenterer Sekundärprophylaxe, möchten nämlich Aufmerksamkeit fördern und warnen eindringlich vor der Unterschätzung des ausgesprochen hohen kardiovaskulären Risikos von betroffenen Patienten und Patientinnen.
Ja, das war doch jetzt spannend. Danke, dass Sie dabei geblieben sind. Und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten am 2. Oktober, wenn wir Sie wieder begrüßen dürfen zum Kardioquartett und da unsere nächste Folge mit uns gemeinsam besprechen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns übrigens auch Rückmeldung geben zu den Inhalten, wenn sich andere Themen oder mehr von dem, was wir schon haben, sich wünschen. Sie wissen, wie Sie uns erreichen können über die normalen Kanäle. Wir freuen uns über Feedback. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Das war Kardioquartett, ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.